Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sterne-Restaurant, ich klingel überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Buongiorno, Leute. Jetzt, wo ihr wisst, dass ich ein Viertel Sizilianerin bin, aka Italienerin, dachte ich, wir suchen uns heute mal eine italienische Küche aus. Und zwar sind wir heute im Herr Rossi auf der Winzstraße 11 in Prenzlauer Berg. Und hier gibt es seit 2008 italienische Küche. Also würde ich mal sagen, let's go. Ihr wacht morgens auf, ihr schaut auf euer Handy, checkt Nachrichten, hört Podcasts. Und die Welt wiegt dabei schon etwas schwerer. Krisen, Konflikte und Schlagzeilen. Jeden Tag. Und während die meisten von uns irgendwann sagen, ich kann das gerade nicht mehr sehen, gibt es Menschen, deren Beruf es ist, genau diese Krisen einzuordnen und darüber zu berichten. Aber was passiert, wenn genau das zu viel wird? Wenn du nicht mehr nur darüber berichtest, sondern wenn du selbst mittendrin bist, unerwartet. Ich spreche heute mit Viktoria Reichelt, die sich genau in dieser Situation befand. Sie ist Journalistin, Creatorin, ihr kennt sie vielleicht von Vikas Takes und jemand, der täglich versucht, komplexe Weltpolitik verständlich zu machen. Wir sprechen darüber, wie nah man an Krisen sein kann, ohne sich selbst zu verlieren und was in einem Notfall auch irgendwo hilft, mental. Über Momente, in denen Kontrolle plötzlich keine Rolle mehr spielt. Und darüber, was es wirklich mit dir macht, wenn dir so viele Menschen zuhören und dich auch einen Großteil zu kritisieren versucht. Dabei frage ich mich natürlich auch, wer erklärt die Welt für sie, wenn sie selbst mal viel zu viel wird? Das und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in der Folge à la carte. Hallo und herzlich willkommen, Viktoria. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ich würde sagen, wir starten direkt mit unserem Aperitif. Was ich ja bei der Podcastaufnahme nicht beachtet habe, ist, dass wir meistens morgens drehen. Deswegen haben wir hier einen alkoholfreien Kalbsbrenner. Esst im Schied.
Auch spannend.
Bist du, kennst du dich aus mit Wein?
Ich kenne mich tatsächlich ein bisschen aus mit Wein, aber nicht mit alkoholfreiem. Mhm. Freue ich mich total, weil sonst werde ich so direkt in ein Mittagstief fallen.
Das wäre jetzt alkoholfrei. Mein Opa trinkt immer zum Mittag ein Glas Wein. Und wenn ich zu Hause bin, dann mache ich das auch, weil ich habe da nichts zu tun zu Hause. Ja. Und dann fühle ich mich immer komisch, weil dann mache ich auch immer einen Mittagsschlaf, so wie er dann
Aber wie alt ist er?
Naja, 89.
Naja. Also kann jetzt jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Egal.
Cheers. Oh, finde ich gut.
Finde ich gut?
Mhm.
Ich fange jetzt hier nicht so einen Snob-Wein-Talk an, aber finde ich lecker. Aber schmeckt so ein bisschen Limo-weinmäßig.
Aber hast du mal so Wine-Tasting gemacht?
Klar. Liebe ich.
Ja?
Würde ich jeden Tag machen, wenn ich könnte.
Okay. Ja,
und du?
Ja, ich auch, aber immer nur so Naturwein-Tasting.
Mhm.
Und dann habe ich mir eingebildet, dass man jetzt gar nicht den Alkohol so krass spürt. Und dann ging der Abend downhill.
Ja, perfekt. Das funktioniert mit Naturwein extrem gut. Ne?
Weil ich mir am Anfang auch immer denke, man kriegt ja so einen kleinen Schluck. Und dann denke ich immer so, ja, also den kann ich ja jetzt auch austrinken.
Ja.
Und dann nach 12 Gläsern unterschiedlichen Wein, schwierig.
Ist die große Falle. In die sind Gesina und ich in Südafrika auch mal getippt. Mhm. Da gibt es Aufnahmen, die werden niemals das Licht erblicken.
Aber perfekt.
Ja.
Kapstadt dann?
Hat ja,
geil. Da habe ich auch eins gemacht. Mhm. Okay, aber um zu dir zu kommen. Du machst viele Sachen. Du erklärst vor allem anderen Leuten täglich die Welt. Wer erklärt dir die? Du machst das sehr gut. Wer erklärt dir die Welt, wenn es mal alles zu viel wird?
Oh, die großen Fragen hier direkt zum Einstieg. Wer erklärt mir die Welt? Also ich habe natürlich ganz viele tolle Journalisten und Journalistinnen, denen ich selber gerne zuhöre. Und ich glaube, ich konsumiere zum Beispiel andere Medien als die, die ich selber mache. Also ich sitze wirklich manchmal samstags irgendwo im Café und lese die gedruckte Zeit. Das ist jetzt wahrscheinlich was, das machen viele andere 29-Jährige und Jünger nicht. Also auf der Ebene lasse ich mich sehr inspirieren, natürlich von anderen Kollegen und Kolleginnen. Aber wenn mir mal wirklich alles zu viel wird, dann lasse ich mir die Welt auch von meinen Freundinnen und von meinem Partner erklären, weil die wissen oft genauso viel wie ich. Und die wissen auch manchmal, und das ist, glaube ich, manchmal in meinem Leben wichtig, dass Politik und Weltgeschehen und Arbeit nicht alles ist.
Mhm.
Das gehört ja auch zur Welterklärung dazu.
Mhm. Hast du so Offline-Tage, wo du gar nichts konsumierst?
Also, ich habe Anfang des Jahres ein Interview gegeben für so ein Journalistenmagazin, wo ich anscheinend gesagt haben muss, im Januar privat logge ich mich 10 Minuten bei Social Media ein. Das war zu diesem Zeitpunkt auch richtig. Am Anfang des Jahres hatte ich so ein ganz strenges Regiment. dass ich nur noch 10 Minuten am Tag Instagram und TikTok öffne und nachgucke. Das habe ich wieder eingerissen.
Also gerade Neujahrsvorsatz einfach.
Genau, Neujahrsvorsatz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine beginnende Sehnenscheideentzündung gerade hier in diesem Bereich. Und ich glaube, es kann nur vom Scrollen kommen. So.
Deswegen merkt man das, Sehnschein?
Das merkst du. Also du merkst, dass ich habe nicht so viel Kraft in der Hand, es tut so ein bisschen weh. Und naja, was mache ich mit der linken Hand? Mein Handy in der Hand halten abends und so gucken. Ja. Deswegen nein, ich habe keine Offline-Tage, aber ich glaube, die wären eigentlich total dringend notwendig. Ich muss also irgendwie wieder einen Weg finden, da hinzukommen. Ja. Mhm.
Und was sind deine Top 3 News-Konsum, wie sagt man das? Medien,
Newsmedien. Medien. Mhm. Also ich höre fast jeden Morgen von Was Jetzt. So, das ist so lustig. Ich überlege jetzt gerade zum Beispiel Podcasts. Podcast ist etwas, das höre ich total gern, wenn ich Dinge mache, die mich entspannen. Also ich koche zum Beispiel super gerne. Und ich koche am liebsten, wenn mich alle in Ruhe lassen und ich einen Podcast hören kann. Aber ich beballer mich dann natürlich auch mit Infos. Am besten höre ich den dann noch auf 1,5. Mhm. Aber ich starte dann...
Ich finde es auch irgendwie entspannter. Also ja. Ich denke mir das auch manchmal bei Menschen, ob man die nicht auf 1,5 machen kann.
Das ist so den... Ja. Genau, gleich bist du da. ich höre jeden Morgen den Zeit-Podcast Was Jetzt? Der geht so 10 Minuten und ich finde, der gibt einen ganz guten Überblick. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, höre ich auch Apofika mit Micky Beisenherz und anderen wechselnden Hosts.
Da warst du auch ein paar Mal als Gast dabei.
Da war ich auch ein paar Mal als Gast, Genau. Das ist auch aber relativ lang, so eine Stunde morgens, so ab 40 Minuten bis eine Stunde. Mal so über die Schlagzeilen des Tages gehen, aber auch relativ unterhaltsam. Das ist auch ganz nett. Und ich bin ja ein öffentlich-rechtliches Kind. Tatsächlich gucke ich auch sehr gerne das Heute-Journal im ZDF.
Ah ja.
Weil ich finde, das ist einfach in Deutschland, Tagesthemen auch, aber ich bin ja vom ZDF. Ich finde, das ist mit das beste Nachrichtenmagazin, was sich bemüht, nicht nur die Nachrichten so abzuarbeiten, sondern da sind ja auch die Moderatoren und Moderatorinnen sehr wichtig, die so ihre subjektive Analyse dazu nochmal geben. Und das finde ich wirklich... so klug und so high level, also da möchte ich quasi irgendwann mal hinkommen. Das sind so die 3, ich glaube auch unterschiedlichen Längenformen, die ich so konsumiere.
Ich höre auch jeden Morgen Apokalypse und Filterkaffee aus dem Grund, eigentlich genau der Grund, dass alles so ein bisschen eingeordnet wird.
Ja.
Und ich weiß, okay, ich will ja News konsumieren, aber mir geht's danach jetzt nicht unfassbar schlecht. Mhm. Weil selbst wenn es gerade beschissene Tage sind oder beschissene News sind, wird's immer noch so ein bisschen eingeordnet, dass man sich nicht so komplett schlecht fühlt.
Absolut. Ja. Das ist auch was, wo ich in meiner Arbeit total drauf achte. Also ich produziere ja ein Format für Funk, also für explizit 14- bis 30-Jährige. Das ist jetzt so die ganz grobe Range. Und ein ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit ist eine Entlastungsfunktion. Dass wir wirklich sagen, wir möchten Menschen die Politik erklären und gerade Politik zu erklären ist scheiße, weil die Welt einfach gerade total aus den Fugen gerät. Im Nachrichtensprech würde ich jetzt sagen, die geopolitische Ordnung ordnet sich neu. Aber gerade bei jungen Leuten finde ich das total wichtig, manchmal irgendwie auch zu signalisieren, ey, ich check auch nicht alles. Mhm. Oder mir geht es als junger Mensch auch schlecht damit, dass ich nicht weiß, wer irgendwie noch meine Rente zahlt oder dass ich nicht weiß, werden wir in Deutschland ewig in Frieden leben. Und wir merken das, dass die Leute total dankend annehmen. Mhm. Ja.
Wie setzt man sich als öffentlich-rechtliches Nachrichtenformat durch gegenüber Social Media, wo du alles posten kannst, von allen Seiten berieselt wirst?
Ja, das ist die Frage. Ich würde sagen, wir haben uns ja zumindest jetzt mit meinem Format noch gar nicht so durchgesetzt, weil es ein sehr neues Format ist. Also wir sind jetzt so knapp ein Jahr dabei. Und du sprichst schon, glaube ich, den wunden Punkt an. Das Schwierige für uns ist, ich soll eigentlich aussehen wie eine Influencerin, ich soll auch sprechen wie eine Influencerin, ich soll Videos machen wie eine Influencerin. Aber so ein Skript, was ich und mein Team schreiben, das wird vorher nochmal von einer öffentlich-rechtlichen Nachrichtenredaktion geprüft auf Herz und Niere. Und das ist auch gut, aber dadurch sind wir natürlich manchmal nicht so schnell wie andere. Und wir haben jetzt einfach für uns so ein bisschen gemerkt, wir sind ja eigentlich gar kein Nachrichtenmagazin, sondern wir sind vor allem ein politisches Magazin. Und immer, wenn wir so versucht haben, auf Empörungswellen aufzuspringen, auf so News, die so einen Tag ganz intensiv besprochen wurden, dann waren wir immer mit Videos so ein Ticken zu spät und haben auch irgendwie konnten nicht so auf diese Emotionalität eingehen, weil das gar nicht so unsere Aufgabe ist. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, wir lassen uns in Zukunft nicht mehr von diesen Breaking News so beeinflussen, sondern wir setzen auch Themen. Oder unsere Besonderheit ist, Themen in Verbindung zu setzen, vielleicht Trendthemen, wie jetzt zum Beispiel gerade dieser Looksmaxing-Trend mit der Politik der USA. Und unsere Qualität ist nicht unbedingt Schnelligkeit, sondern auch Dinge in Zusammenhänge zu setzen, die vorher noch nicht im Zusammenhang standen.
Also glaubst du, ist es wichtiger, den Zusammenhang zu setzen, als so schnell wie möglich was hochzuladen.
Das ist mein Anspruch als Journalistin. Wenn ich nur Creatorin wäre, hätte ich einen anderen Anspruch. Mhm. Und das ist genau, aber das ist, ich habe da auch nicht so eine richtige Antwort drauf. Ich glaube, auch die öffentlich-rechtlichen Medien suchen ihre Antwort da gerade drauf. Weil klar, um richtig viral zu gehen und Millionen von Followern zu haben und so, da brauchst du eine andere Taktung, als wir das gerade haben. Ne? Aber wir sind ja jetzt auch nicht ZDF heute oder Tagesschau. Zum Beispiel die Tagesschau hat ja so ein riesen Real-Team, die schaffen das ja schon sehr gut. Das ist gar nicht so unser Anspruch.
Mhm. Ja. Aber dann ist es ja auch, dann wäre es ja mehr Entertainment als Journalismus. Das muss man ja wahrscheinlich dann auch trennen.
Das muss man trennen. Wobei, als wir so mit diesem Format angefangen haben, wir schon sehr klar gesagt haben, Vika als Person zeigt Menschen, was an ihrer For You-Page politisch ist. Also Ausgangspunkt für unsere Videos sind ganz oft popkulturelle Phänomene, Dinge, die man auf seiner For You-Page sieht. Wir würden jetzt nicht zum Beispiel die Rentendebatte im Bundestag nur an der Bundestagsdebatte erzählen. Aber wir sehen natürlich vermehrt Videos von super jungen Menschen, die sagen, oh, alles scheiße, ich habe keine Kohle, ich muss so viel dem Staat abgeben, Job finde ich auch nicht. Und das ist natürlich so ein Gefühl, wo wir dann ansetzen können. Und an diesem Gefühl entlang können wir diese Rentendebatte erzählen. Denn das ist so ein bisschen der Weg, den wir probieren. Aber es ist nicht immer einfach. Also wir probieren uns da auch noch aus.
Glaubst du, man kann täglich an Krisen arbeiten und sich damit beschäftigen, ohne abzustumpfen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, dass ich auch in den Journalismus gegangen bin. Ich wollte schon immer Journalistin werden, weil ich die Welt, die manchmal so grausam ist, verstehen wollte. Also mich hat schon immer eine Neugier angetrieben. Und für mich hat quasi so eine Krise, einen Krieg oder auch nur eine politische Debatte im Bundestag zu analysieren, mir schon immer geholfen, Ordnung in die Dinge zu bringen und sie für mich zugänglicher zu machen. Also ich kann zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine oder auch dem Krieg in Gaza als Individuum besser umgehen, weil es mein Job ist, diese Dinge zu strukturieren und zu ordnen und sie für andere Menschen aufzubereiten. Dann fühle ich mich damit weniger alleine, als wenn ich, glaube ich, zu meinem Zimmer zu Hause sitze und mir die Sachen selber angucke. Also für mich ist das auch Bewältigungsstrategie. Mhm. Das klingt ja so ein bisschen egoistisch, ne? Mhm. Und abstumpfen. Also ich muss mir schon immer wieder bewusst machen. Ich arbeite ja auch zum Beispiel beim ZDF für so eine relativ klassische Nachrichtensendung. Ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass hinter diesen Schicksalen, die wir berichten und auch Zahlen, die wir berichten, Menschen stehen. Und das tue ich aber dadurch, dass wir auf der Welt ganz viele verschiedene Korrespondenten, Korrespondentinnen haben, die täglich diese Geschichten von Menschen einfangen. Aber es passiert dann manchmal, dass ich eine Sendung moderiere, zum Beispiel Ukraine, und dann spielen wir einen Beitrag ab und es geht darum, dass irgendwie Mütter protestieren in der Ukraine dagegen, dass ihre Söhne eingezogen werden. Und dann gibt's schon diese Momente, wo ich im Studio stehe und so Gänsehaut habe, weil mich das doch berührt. Also ich würde sagen, ich bin nicht abgestumpft. Mhm. Ja.
Fantastische Vorspeisen, fantastische Starter. Wir haben immer Vitello Tonato, mhm, und Blumenkohl auf Pecorino und frisches Brot, Salz, Pfeffer, Öl.
Perfekt, wie in Italien.
Perfekt, lass es dir schmecken.
Toll, du auch.
Wir müssen jetzt leider uns weiter unterhalten. Aber nee, nimm erstmal, lass uns ja erstmal Taste testen,
okay,
würde ich sagen.
Okay, machen wir mal so ein Teeny Tiny.
Ja, ein Teeny Tiny Bild.
Genau.
Was ist dein Favorite Food?
Oh, ich glaube, es ist ein bisschen unspezifisch, aber ich bin schon ein großer Fan von asiatischer Küche, mhm, Thai-Küche, mhm, laotische Küche, mhm, aber natürlich italienisch geht immer. Mhm. Also wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, für den Rest meines Lebens, ja, weil italienisch schon hoch im Kurs.
Mhm. Und ja, ich sag immer, zum Rest, mhm, meines Lebens würde ich, glaube ich, auch so vietnamesisch oder so nehmen, weil ich glaube, dann würde ich länger leben. Mhm. Und bei italienisch würde ich, glaube ich, so in 20 Jahren an einem Herzinfarkt sterben.
Das stimmt. Mhm.
Ich liebe auch so italienische Vorspeisen. Mhm. Dann so geil Pasta. Mhm. Könntest du mich reinlegen.
Mhm. Hast du gut gekocht, Ricarda?
Ja, oder? Mhm. Ich hoffe, es schmeckt.
Schmeckt sehr gut.
Ich habe mir hier sehr viel Mühe in, mhm, der Küche gegeben.
Man sieht's.
Ja.
Wann machst du das alles?
Ja, das fragen sich die Leute immer, ne? Ich stehe da lange in der Küche, wirklich.
Genau. Das ist, auch so gestylt, wie du jetzt bist.
Ja, ja. Nee, mhm. Ich wach so auf auch,
ja, ja,
meistens.
Ja.
Ich muss da gar nicht viel machen. Ja, du hast recently eine Reise nach Thailand gemacht, mhm, und bist auf der Rückreise, um ganz kurz davon anzufangen, ich war, glaube ich, so 3 Wochen vorher bin ich aus Thailand zurückgereist, ja, und dann habe ich deine Story gesehen, dass du in Doha stecken geblieben bist, mhm, aufgrund des Iran-Kriegs, mhm, und weil der Luftraum dadurch gesperrt wurde. Mhm. Was war der erste Moment? Was waren die ersten 10 Minuten, die da abgelaufen sind? Mhm.
Ja, das war eine interessante Erfahrung. Ich war mit meinem Partner in Thailand und der hatte schon die 3 Tage irgendwie davor gesagt, so Mensch, mit den USA und so, das sieht alles gar nicht gut aus da im Iran. Die verlagern da schon hier irgendwie sämtliches Material hin und so, das geht doch bestimmt bald los. Und normalerweise bin ich ja in all diesen Themen super tief drin. Und irgendwie war ich da in so einem Insel-Vibe gefangen und war so... Chill mal, wird schon losgehen, häng los. Und bin so über Doha geflogen und ich muss sagen, ich war noch nie in den Golfstaaten, also Dubai, Abu Dhabi etc. Ich war da noch nie und es reizt mich auch nicht als Urlaubsland, weil ich finde, man kann durchaus problematisieren, was es da so für politische Verhältnisse gibt und wem es da gut geht und wem nicht. Ich bin aber über Doha geflogen und war so krass. Politisch ist es irgendwie schon interessant, weil ich bin so über diese WM-Stadien geflogen, ne? Und habe noch so gedacht, wenn ich das nächste Mal hier bin, dann würde ich wohl mal aussteigen und so 2-3 Tage mir das angucken. Und gehe aus diesem Flugzeug und mache den Flugmodus raus und kriege die Push-Benachrichtigung, USA, Israel greifen Iran an. Und ich war so, ah fuck. Aber da hat bei mir noch ein Verdrängungsmodus gekickt, weil ich war ja in Doha, in Katar und nicht im Iran oder irgendwas. Ja, da habe ich gedacht, gut, das ist jetzt hier sehr nah. Also das trennt nur so eine Meerschneise, Katar und Iran. Aber ich dachte noch so, gut, dann wird wohl sich dieser Flug verspäten, aber mein Gott, was wird schon passieren? Das waren so die ersten 10 Minuten, da war ich, habe ich das noch nicht so realisiert. Und in Doha, das ist ja so ein riesen Flughafen, man hat ja jetzt keine Panik gemerkt. Also das ist ein wunderschöner Flughafen, kann sich da in den Dschungel setzen und so tun, als ob du fernab der Zivilisation bist. Man kann da schon sehr gut Zeit rumkriegen. Aber die Flüge verspäteten sich dann und irgendwann stand dann da der Flugfeld aus. Und ich war ja auch alleine, weil mein Partner ist da geblieben. Und da habe ich dann irgendwann so gedacht, ah, das könnte jetzt wohl länger gehen. Und dann hat man auch angefangen, dann hat man auch Explosionen gehört.
Ah ja?
Ja. Und da habe ich dann, glaube ich, verstanden, was jetzt gerade passiert. Weil man natürlich die ganze Zeit diese Updates gelesen hat. Und da habe ich dann relativ schnell verstanden, dass das jetzt wohl eine größere Sache wird. Und dass halt die Golfstaaten auch mit einbezogen werden, was ja eine große Neuerung war in diesem Krieg. Ja, das waren so die ersten... 7 Stunden.
Mhm.
Ja.
Und dann wurde der Flughafen evakuiert? Oder was ist dann
genau
passiert?
Ich habe dann versucht zu schlafen. Irgendwo da so wirklich auf dem Teppich mich da so hingelegt.
Im Flughafen.
Ich kann euch auch nur raten, Leute, euer Handgepäck. Ich bin ja ein Type-B-Girlie, ja?
Oh, same.
So. Ich habe dann gedacht, gut, jetzt bin ich ja alleine. Handy-Ladekabel habe ich zum Glück. Was habe ich denn ins Handgepäck gepackt, wenn ich jetzt hier länger bleiben muss? Naja, ich hatte nur eine Elefantentasse für meine Freundin Franziska. Und mehr hatte ich nicht. Na gut, aber mein Gepäck komme ich jetzt hier wohl nicht. Der Flughafen wurde dann evakuiert. Ich wurde also geweckt von einem sehr hektischen Qatar Airways-Mitarbeiter, der gesagt hatte, wir müssen jetzt evakuieren. Und da hat man dann auch so eine Panik gemerkt. Also die haben dann Hotelgutscheine ausgestellt auf irgendwelche Hotels, aber haben nur noch ein Hotel draufgeschrieben. Also man hat gemerkt, es gibt jetzt hier gerade so eine Grundstimmung, die Leute sollen raus. Und ich habe mich damit nicht so gut gefühlt, weil ich so gedacht habe, naja, ein ziviler Flughafen, wer wird einen zivilen Flughafen angreifen? Also das ist doch wohl hier der sichere Ort, als wenn ich jetzt nach Doha reinfahre. Und habe dann die News-Apps gecheckt und habe gesehen, es gab einen Zwischenfall in Abu Dhabi am Flughafen, es gab einen Zwischenfall in Bahrain, es gab einen Zwischenfall in Kuwait. Und da habe ich dann kurz mal so gemerkt, okay, jetzt ist vielleicht Essig hier. Und dann sind wir mit dem Bus nach Doha reingefahren worden. Das war dann früher Morgen. Und das war so eine ganz surreale Erfahrung, weil ich war dann alleine, auch mit Menschen aus aller Welt, die dann in diesem Bus zusammengewürfelt saßen, im Morgengrauen. Und man dachte so, naja, hier ist ja alles reich und schick, es fühlt sich jetzt hier gerade nicht schlimm an, aber wir wissen, es ist irgendwie eine ungute Situation und niemand hat so richtig Informationen. Und dann gibt es eine sehr einschneidende Szene, dass ich in einem Hotel sitze, in das man uns evakuiert hat. Das war ein sehr luxuriöses Hotel, die gibt's ja in Doha sehr viel. Und man hat aber nicht genug Zimmer. Und dann saßen wir stundenlang in so einem Frühstücksraum und dann kommt ein deutscher Mann auf mich zu, der mir irgendwie erkannt hat, dass ich deutsch bin. Und der sagt zu mir so in so einem sehr ruhigen Ton, wenn ich du wäre... Ich würde jetzt schnell aufstehen und ruhig, aber bestimmt in den Keller laufen. Und in dem Moment gab es eine Explosion neben uns.
Was?
Ja, und das ist so der einschneidende Moment, in dem ich, glaube ich, auch zum ersten Mal in meinem Leben so Todesangst hatte. Weil da habe ich begriffen, okay, ich bin jetzt hier in einem, nicht in einem unmittelbaren Kriegsgebiet, aber ich bin in einem Land, was irgendwie von diesem Krieg betroffen ist. Mhm. Und ich komme jetzt hier wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr weg.
Und die Explosion hast du im Keller gehört oder
was? Nee, da war ich noch in diesem Frühstücksraum. Und das ging dann los. Also da hat man dann gemerkt, das ist eine iranische Angriffswelle, die sich hier gerade entwickelt. Und dann sind wir mit sehr vielen Menschen in den Keller bzw. in die Tiefgarage. Und die ganzen Kataris zum Beispiel, aber die sind alle in ihre Riesenkarren und weggefahren. Und wir standen dann da so, niemand konnte uns sagen, was passiert. Das muss man dazu sagen, eine Tiefgarage ist ein sicherer Ort, aber es ist auch kein Luftschutzkeller. Ne? Gleichzeitig wusste ich aus meiner Kriegsberichterstattung für ZDF dann zum Beispiel, dass die Drohnen, die der Iran einsetzt, jetzt nicht Drohnen sind, die ein ganzes Haus zerfetzen und so. Also ich habe ja auf einer rationalen Ebene sehr viel Wissen über so kriegerisches Geschehen und auch so militärisches Gerät, was da eingesetzt wird. Aber zu merken, dass dir das alles nichts bringt, wenn du in der Situation bist, weil diese Angst, die dich überkommt, einfach sehr, sehr groß und unmittelbar ist. Das war ein sehr einschneidender Moment. Ich glaube, den vergesse ich auch nicht in meinem Leben.
Das heißt, du hast gerade gesagt, du hast sehr viel rationales Wissen über Kriegsverbrechen, über Kriege, über Kriegsberichterstattung. Kamst du irgendwann in so deinen Journalistenmodus?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt natürlich keine Kriegsreporterin. Ich bin jemand, der steht in einem Studio und macht Schalten mit den Kriegsreportern und Reporterinnen. Aber ich habe dadurch, dass ich auch eine Ukraine-Sendung im ZDF moderiere, sehr viel Wissen über so militärisches Gerät. Was wird wo eingesetzt? Wer unterstützt wen? Ne, so. Mhm. Interessanterweise habe ich dann gemerkt, in diesen Tagen, die darauf folgten, dass mir etwas, was mir Zuflucht gegeben hat, war tatsächlich die Arbeit. Also ich hatte dann komischerweise ganz früh den Impuls, dem ZDF auch zum Beispiel zu signalisieren, ich bin jetzt da und ich bin ja auch erstmal in diesem Hotel und ich habe nichts zu tun, außer dreimal am Tag in den Luftschutzkeller oder in die Tiefgarage zu gehen. Ich kann jetzt mal eine Nachrichtenschalte machen oder so. Ich glaube, wo sich Leute auch denken, warum zur Hölle hat man in so einer Situation diese Gedanken? Aber ich habe gemerkt, für mich bietet das eine totale Sicherheit. Also ich habe mich so ein bisschen in so Arbeit geflüchtet, weil mich das irgendwie runtergebracht hat und wir auch sehr viel Zeit hatten, die wir totschlagen mussten. Genau.
Wie lief das ab? Weil du gerade meintest, du bist dann ab und zu in den Keller gegangen?
Ja.
Kam dann jemand an deine Tür und hat geklopft und gesagt, jetzt geht's wieder in den Keller?
Nee, es gab entweder die Möglichkeit, dass es eine katarische Luftwarn-App gab. Die hat dann, da gingen dann alle Handys an im Raum. So ein bisschen wie diese Warn-App hier, die nie funktioniert. Und dann ist man in den Keller gegangen. Wir sind alle zusammen in den Keller gegangen. Ich habe dann aber auch relativ schnell mit einem Sicherheitsberater gesprochen, der mich da so ein bisschen gebrieft hat. Und es gab auch die Möglichkeit, dass man schon quasi was gehört hat. Das Ding ist, du hörst in dieser Situation, wenn du da ungeübt bist, nicht unbedingt, wenn es jetzt draußen knallt, ist das eine Rakete, die explodiert? Oder ist das das Luftabwehrsystem, was in Katar sehr, sehr gut ist, eine sehr gute Luftabwehr, was eine Rakete abfängt? Das knallt beides. Also das konnte ich nicht unterscheiden. Aber mir wurde gesagt, wenn du schon hörst, dass was knallt, dann... Und ich hatte ein Zimmer am 12. Stock, perfekt. Mhm. Dann gehst du nicht mehr runter, sondern du legst dich quasi in den Raum ganz hinten in deinem Zimmer. Also du versuchst dann in so einem Zimmer so weit wie möglich nach hinten zu gehen. Ich lag dann zum Beispiel in der Badewanne, weil der Weg nach unten dann oft unsicherer ist, als wenn du einfach in deinem Zimmer ganz nach hinten gehst. Ja, das sind auf einmal dann so Themen, mit denen muss ich mich nach 2,5 Wochen Thailandurlaub auseinandersetzen. Habe ich auch nicht gedacht, dass ich jemals in diese Situation komme. Aber ja.
Gab es währenddessen einen Gedanken, an dem du dich festgehalten hast, der dich ein bisschen da durchgebracht hat?
Ja, also ich glaube, dazu muss man einmal sagen, mir war von Anfang an bewusst, und das habe ich ja auch versucht, so auf Instagram zu sagen, ich bin als Victoria, die eine Europäerin ist, die finanziellen Mittel hat, die hier zufällig gelandet ist in einem Land, was eine super gute Luftabwehr hat, ich bin hier nicht die Leidende in diesem Krieg. Also ne, ich habe dann war schon so, okay, in diesem Szenario, was sehr ungünstig verlaufen ist, habe ich schon die bestmöglichen Voraussetzungen jetzt hier. Ich bin irgendwie in einem Hotel, in dem ich schlafen kann. Es gibt eine Luftabwehr, es gibt ein Warnsystem und ich werde schon irgendwann jetzt hier wieder rauskommen. Ich musste mir das einfach immer so rational sagen. Und ich habe da Leute kennengelernt, zum Glück so andere Deutsche, mit denen man dann so eine ganz komische Art von Verbindung aufbaut. Man kennt die ja nicht und ich werde die wahrscheinlich auch so schnell nicht wiedersehen, aber ich fühle mich denen näher als anderen Menschen in meinem Leben, weil wir so 4 intensive Tage miteinander verbracht haben. Und diese Art von Gemeinschaft, die hat mich da schon auch so durchgetragen, ja.
In welchem Moment war es vorbei für dich? Also der Moment, in dem du erfahren hast, du kannst zurück?
Ich habe relativ schnell begonnen, eine private Ausreise zu organisieren über Saudi-Arabien. Das ist quasi auf dem Landweg möglich. Das hat auch der Außenminister dann relativ schnell bei Karim Yozgar gesagt. Es würde ja einen Landweg geben. Und den habe ich organisiert über Kontakte in die jeweiligen Länder und das ging dann relativ schnell. Also wir waren den ganzen Tag in dem Hotel in Katar und am zweiten Tag sind wir dann schon Wir waren 2 Tage in Katar und am nächsten Tag sind wir schon nach Saudi-Arabien aufgebrochen. Und ich glaube, aber zum ersten Mal richtig die Anspannung von mir abgefallen ist erst, als ich in Istanbul gelandet bin. Ich bin dann von Riad, Saudi-Arabien, nach Istanbul geflogen, von Istanbul nach Berlin. Und als ich dann wieder in Europa war, in Istanbul, da ist mir erst klar geworden, also da habe ich auch zum ersten Mal so Erschöpfung gespürt, weil man ist auf so einem Anschlaglevel von Anspannung gewesen irgendwie. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt wird das wohl alles gut gehen.
Hat dich das nachhaltig verändert? Hast du irgendwas mit nach Hause genommen?
Also ich muss sagen, psychisch geht's mir gut. Ich bin da total in so einen Aktionismus verfallen und ich glaube, ich habe auch einfach gemerkt, dass ich eine relativ resiliente Person bin. Ich war jetzt schon so ein bisschen erschöpft, ist ja wohl aber ganz normal, wenn der Körper so unter Anspannung steht. Was ich mitnehme, ist, glaube ich, einfach dieser Moment. Und da muss ich jetzt nochmal sagen, was ich erlebt habe, ist natürlich kein richtiger Krieg. Ich war da in einem geschützten Raum, halbwegs geschützten Raum. Ich habe die finanziellen Möglichkeiten zur Ausreise gehabt. Ich hatte durchgängig Kontakt zu meiner Familie, zum Beispiel in Deutschland. Das sind alles Dinge, die haben Menschen im Iran oder auch im Libanon nicht. Im Libanon gibt es nicht mal ein Luftwarnsystem, ja? Im Iran weiß ich es nicht genau. Aber das sind, und einfach nur zu wissen, ich habe jetzt als sehr privilegierte Person nur so einen ganz kleinen Glimpse in die Anspannung bekommen, die Menschen weltweit jeden Tag erleben. Ich glaube, das ist schon eine Veränderung, die ich mitnehme und die sicher auch meine Berichterstattung beeinflussen wird.
Okay, Leute, willkommen zum Main. Wir gehen direkt weiter ins Gespräch, aber kurz, um euch zu sagen, was wir hier heute Leckeres haben. Wir haben Papadelle mit, ich habe es ganz komisch ausgesprochen, Papadelle. Papadelle mit Hirschragout.
Köstlich.
Und Parmesan. Oh, es sieht so gut aus.
Es sieht so gut aus.
Ich liebe breite Nudeln.
Ich auch.
Es ist ein anderes Lebensgefühl als so dünne.
Es ist auch ein anderes Lebensgefühl gerade als mein normalen Mittagessen in der Woche.
Aber isst du richtig zu Mittag? Also so warm?
Manchmal ja.
Okay.
Manchmal ja.
Weil daran bin ich ganz schlecht. Ich bin immer, ich frühstücke immer gerne so irgendwas Geiles Warmes. So
ja.
Porridge-mäßig oder so.
Ja.
Oder so Ei. Mittags immer so, habe ich immer random. Dafür, dass ich eigentlich erwachsen bin, esse ich mittags komisch.
Ich bin sehr gut im Meal Prepping.
Mhm.
Da bin ich die Queen im Office bei uns.
Bist du vielleicht deswegen gar nicht so Type B, wie du denkst?
Nee, da nicht. Bei Ernährung nicht. Nee, das ist mir sehr wichtig. Das macht mir auch Spaß. So, bei Steuern eher.
Ja, checke. Komplett nachvollziehen. Oh, schmeckt sehr lecker.
Wow.
Ich würde voll gerne noch einmal nachhorchen. Bei dem Ende deines Aufenthalts in Doha. Hast du gerade einmal angerissen, dass das nicht quasi offiziell gelaufen ist, sondern du hast es privat organisiert. Wie seid ihr vom Hotel wieder mit Zwischenlandung in Istanbul in Berlin gelandet? Und wie wurde das organisiert oder hast du es selbst organisiert?
Also die deutsche Bundesregierung hat sich ja auch zu Recht dazu entschieden, Menschen erstmal zu evakuieren, die sehr alt sind, sehr krank sind, kleine Kinder dabei haben. Und auf dieser Liste stand ich als Person, also habe ich mir dann gedacht, werde ich möglichst weit hinstehen. Und das ist auch absolut richtig so. Ne? Ich bin eine junge, gesunde, alleinreisende Frau, Ende 20.
Also läuft es nach einer offiziellen Prioritätenliste?
Ja, die hatten irgendwelche Prioritäten erarbeitet, die kann ich jetzt quasi nicht genau sagen. Aber das waren so die erste Prio, waren alte, kranke Menschen und Menschen mit Kindern, mit sehr kleinen Kindern, Schwangere. Ne? Und es war, aber das Sicherheitsgefühl, zumindest das subjektive Gefühl, hat sich einfach so ein bisschen zugespitzt, weil ja klar wurde, dieser Krieg wird nicht so schnell zu Ende sein. Der Iran hat stärker zurückgeschossen, als man das irgendwie so erwartet hat und auch länger. Und ich habe dann entschlossen, dass ich eine Ausreise über den Landweg probiere, über Saudi-Arabien, das grenzt ja an Katar. Und die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad, da war der Luftraum quasi noch offen. Also habe ich einen Flug gebucht, der ging dann aus Riad nach Berlin und habe eine Taxifahrt organisiert für mich und 4 andere Deutsche, die uns von Katar, Doha an die Grenze von Katar gebracht hat, durch ein 16 Kilometer Niemandsland zwischen den Grenzen und dann von Saudi-Arabien-Grenze nach Doha. Das war alles gar nicht so einfach. Ich habe vorher noch nie sowas organisiert. Weil zum Beispiel diese 16 Kilometer Niemandsland zwischen den Ländern, das dürfen nicht alle Kataris befahren. Die brauchen eine spezielle Krankenversicherung in Saudi-Arabien. Das waren alles so Dinge, die habe ich dann rausgefunden oder musste die dann rausfinden. und habe dann Taxis organisiert, die uns jeweils durch diese verschiedenen oder an diese verschiedenen Punkte gebracht haben. Und dann haben wir uns quasi, ich und vier andere Deutsche, auf eine ja so 7-8-stündige Reise begeben. Und das hat alles total gut geklappt.
Mhm. Ja. Wie war das in dem Taxi? Was war so die Stimmung?
Die Stimmung war super angespannt. Weil die Zeit, die ich da in Katar verbracht habe, die 2-3 Tage, da hatte der Iran immer morgens angegriffen. Und dann haben wir so gedacht, na gut, wir steigen dann nur in das Taxi, wenn jetzt der Iran morgens angreift. Da war dann aber keine Angriffswelle. Dann sind wir trotzdem in das Taxi eingestiegen. Da hätte man sicher, hätte es auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, nee, mach das mal nicht, bleib mal lieber im Hotel. Wir haben uns individuell dazu entschieden, das zu tun. Ne? Mhm. Dann sind wir so 1,5 Stunden an die Grenze von Katar gefahren, mussten auch vorbei an der Al Udeid Airbase. Das ist eine sehr große US-Airbase in der Region, die auch konstant beschossen wurde. Also das war natürlich auch ein super komisches Gefühl, da so lang zu fahren. Und dann wurden wir in so ein anderes Auto verfrachtet, sind durch die 16 Kilometer Niemandsland gefahren und da wurden wir dann aber schon von Saudis abgeholt, die dann so relativ traditionell angezogen waren. Die hatten dieses weiß-rote Tuch, das so ein traditionell saudi-arabisches Tuch ist. Also hat man schon erkannt, man ist jetzt hier in einem anderen Land. Und ja, dann sind wir da durch die saudi-arabische Grenze, haben da, also, ne, sind irgendwie so migriert, war auch eine interessante Erfahrung, weil niemand konnte Englisch, wir konnten natürlich kein Arabisch. Hände und Füße ging dann irgendwie. Und dann sind wir noch mal 7 Stunden durch Saudi-Arabien gefahren. Ich war noch nie in Saudi-Arabien. Ich hatte auch nie vor, nach Saudi-Arabien zu reisen. War eine sehr interessante Erfahrung, weil es natürlich ein ganz anderes Land ist. Auch sehr anders als zum Beispiel Abu Dhabi, Dubai, Katar. Das sind sehr expat-lastige Orte, sehr international geprägte Orte. Und ich glaube, auch Riad ist ein international geprägter Ort. Aber Saudi-Arabien an sich ist vor allem Wüste. Da ist einfach nicht super viel. Ne? Und du fährst wirklich ewig durch Wüste. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung.
Und dann über Istanbul wieder zurück nach Berlin.
Genau, dann bin ich von Riad nach Istanbul geflogen und von Istanbul nach Berlin. Aber als ich in Istanbul gelandet bin, hatte ich quasi auch eine ähnliche Push-Benachrichtigung auf dem Handy. Da war nämlich die erste Drohne oder Rakete, ich kann es gerade nicht genau sagen, aus dem Iran, die auch in den türkischen Luftraum vorgedrungen ist. Und da dachte ich dann so, ich bin sehr froh, dass ich das jetzt so schnell organisiert habe. Weil da ja auch nicht immer klar war, jetzt lassen die da mal so eine Rakete in den türkischen Luftraum. War das, und die sagen, es war ein Versehen. War es wirklich ein Versehen? War es eine Provokation? Also man hat ja dann sehr, sehr schnell gemerkt, wie sich dieser Krieg ausweitet. Und ich meine, an dem Tag, an dem wir hier sprechen, ist der weiterhin nicht beendet. Und es gibt auch nicht so eine richtige Option, die sich gerade aufmacht. Also ich bin froh, dass wir das so schnell organisiert haben, ja.
Wie lange ist das jetzt her, dass du da warst?
Das ist her 4-5 Wochen. Hm. 5 Wochen, glaube ich. Hm. Und ich bin aber wieder total angekommen in Berlin. Ich lebe ja ganz normal meinen Alltag. Ich habe auch relativ schnell meinen Alltag wieder aufgenommen. Relativ schnell. Ich habe eigentlich mir gar keine große Pause gegönnt. Weil ich aber auch dachte, es ist vielleicht jetzt ganz gut, einfach wieder in die normalen Strukturen so zu gehen.
Ich finde es auch interessant, wenn du davon erzählst, dass Arbeit irgendwo einen ablenkt und einem Halt gibt. Mhm. Weil man ja so oft im normalen Alltag, fernab von so Kriegen, zumindest räumlich, sich stresst und so viele Sachen auf einmal hat, sagt, boah, scheiße, jetzt habe ich dafür keine Zeit. Und das aber in so einer Notsituation einem das so viel Halt gibt, weil man irgendwas hat, woran man sich festhalten kann, finde ich unfassbar interessant.
Ich glaube, das ist auch eine sehr subjektive Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich würde jetzt nicht allen Menschen raten.
Nein, so, überhaupt nicht. Nein, aber so bei dir.
Ja, bei mir im Speziellen war das so, genau. Ja. Und das habe ich auch als großes Privileg empfunden. Ja. Ne? Auch, dass ich wusste, ich kann mich eigentlich in fast jedem Land relativ gut zurechtfinden, weil ich schnell Informationen zusammentrage, sie verarbeiten kann. Ich funktioniere dann. Man macht sich darüber ja keine Gedanken, wie ist das, wenn man mal in so eine Situation kommt. Ich habe dann auch so darauf zurückgeguckt und war so, ah ja, natürlich, arbeite ja schon sehr viel und auch sehr hart und sehr gerne und so. Und interessant, dass das auch in solchen Momenten dann kickt. Mm. Ich würde sagen, sehr viele andere Menschen würden dir eine andere Antwort geben, was ihnen Halt gibt
in diesem Moment. Ja. Verstehe ich. Aber ich glaube, also ich finde es interessant, weil ich mich damit, glaube ich, sehr auch identifizieren kann, weil ich sowas immer, ich weiß nicht, dann hat man was zu tun.
Mhm.
So, genau. Also ich will das jetzt auf gar keinen Fall in irgendeiner Art und Weise mit sowas wie einem Heartbreak vergleichen, aber in Situationen, wo es einem schlecht geht, was zu haben, in das man sich flüchten kann, ist, glaube ich, bei jedem Menschen anders, aber Arbeit verstehe ich auch. Zurück, um das abzuschließen, erstmal danke, dass du so viel davon erzählt hast, weil das wirklich eine sehr surreale Situation ist, aber die am Ende des Tages auch jeden treffen kann. Vikas Takes. Gibt es jetzt schon seit einem Jahr?
Ja.
Gibt es einen Post, den du mal runtergenommen hast?
Gibt es einen Post, den wir runtergenommen haben?
Ja.
Ja. Welcher?
Ja. Da haben wir, das war ein Post, da haben wir, da war eine Ungenauigkeit drin. Und es ging um den Post, wir haben einen Post gemacht über Mika. Das ist ein Stoff, der in ganz vielen...
Mika?
Mika. Das ist der Glitzerstoff, den wir in ganz vielen Make-up-Produkten haben. Mhm. Kennt deine Community sicher auch. Haben sie auch im Highlighter, genauso wie ich.
Ich habe das Video gesehen, glaube ich auch.
Genau. Und da hatten wir zwei Ungenauigkeiten drin und das haben wir dann runtergenommen und haben das nochmal neu hochgeladen. Das war natürlich ärgerlich. Es ist immer ärgerlich, wenn einem so kleine Ungenauigkeiten passieren. Aber natürlich sind wir auch gerade als öffentlich-rechtliches Format, auch wenn das nach außen hin, das wirkt nicht immer so öffentlich-rechtlich. Man erkennt erst auf den zweiten Blick, dass da vielleicht das ZDF hintersteckt auch, ne? Und das soll ja auch genauso sein. Aber wir unterliegen einfach viel, viel krasseren Ansprüchen als andere Influencer oder Content Creator. Und das auch zu Recht, ne? Weil wir sind gebührenfinanziert und Rundfunkbeitragsfinanziert. Da haben wir das mal gemacht. Genau, ich glaube, das ist so das Einzige, was mir einfällt. Und ich fand es aber interessant, dass die Community sehr wohlwollend darauf reagiert hat. Weil die, also ich habe das Gefühl, gerade junge Menschen, die sind sehr genau, wenn es darum geht, dass man auch nachweisen soll, wo man was her hat. Also wir blenden ja auch in jedem Video 1000 Quellen ein, die man nachlesen kann. Da frage ich mich immer, wie viele das wirklich machen, aber man könnte es theoretisch. Also alle Quellen sind öffentlich zugänglich. Aber ich habe das Gefühl, dass die Community auch belohnt hat, dass wir da so genau sind und diesen Fehler quasi eingestanden haben. Genau. Mhm. Ja.
Was ist die härteste DM, die du mal bekommen hast?
Also, ich habe schon richtig harte DMs bekommen. Ich würde auch sagen, ich bin Betroffene von so digitaler Gewalt.
Ah ja.
Aktuell nicht. Also, es gibt immer mal wieder eine blöde E-Mail oder so, aber ich würde sagen, die gibt es einmal in 3 Monaten. Aber ich habe schon Nachrichten bekommen, ich habe schon Morddrohungen geschickt bekommen.
Bei Vikas Text oder bei deinem...
Nee, ist schon ein bisschen länger her. Das war, glaube ich, mal also auf TikTok. Ah. Schon ein paar Jahre her. Mhm. Die waren auch noch deutlich feministischer. Mhm. Und die sind manchmal dann in so eine falsche Bubble gekommen. Und dann gab es wirklich Morddrohungen. Oder auch so, wenn ich in Berlin sehe. Oder auch sehr konkret dann, ne? Wenn ich in Berlin sehe, steche ich dich ab und so. Also schon richtig Hardcore-Sachen habe ich bekommen, ja.
Wie bist du damit umgegangen?
Ich bin damals gar nicht so richtig damit umgegangen. Das ist mir jetzt im Zuge dieser aktuellen Debatte über digitale Gewalt aufgefallen. Weil ich mich total geschämt habe dafür.
Dass du das bekommen hast.
Ja, weil ich dachte, ich habe irgendwie einen Fehler gemacht und die Inhalte, die ich gemacht habe, waren irgendwie zu doll und zu aktivistisch und so. Und ich habe das auch nie richtig nachverfolgen lassen. Das würde ich heute ganz anders machen. Aber damals war ich irgendwie, weiß ich nicht, 23, 24. Und ich war da einfach überfordert mit. Aber es ging mir auf jeden Fall nicht gut damit, ja.
Wie würdest du heute damit umgehen?
Heute würde ich es direkt anzeigen.
Ja?
Ja.
Ja. Würdest du es öffentlich machen auch?
Ich glaube, wenn alle Frauen in der Öffentlichkeit jede hasserfüllte DM öffentlich machen würden, die sie bekommen, dann würden sie über nichts anderes mehr reden. Ich finde es total wichtig, dass es Menschen gibt, die darüber reden. Aber Luisa Neubauer hat ja auch letztens eine sehr beeindruckende Rede zu gehalten, ne, in der sie gesagt hat, wir haben keine Zeit für das Patriarchat, wo ihr jemand, glaube ich, geschrieben hatte, ja, mach doch einfach Klima. Mhm. Wo sie sagte, ja, am liebsten würde ich nur Klima machen, aber ihr lasst mich nicht. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, wenn die jede einzelne DM öffentlich besprechen würde und das nicht im Hintergrund abwickeln würde, dann würde die gar nicht mehr über das Klima sprechen. Und das ist ja ihr Anliegen.
Ja.
Aber ich würde ganz anders damit umgehen heute. Da war ich zu dem Zeitpunkt nicht sensibilisiert. Mhm. Gleichwohl ich mir immer bewusst war, als Journalistin oder als Frau, auch die online politische Themen bespricht, werde ich eine größere Angriffsfläche bieten, als jetzt beispielsweise Frauen, die Beauty, Fashion, Lifestyle-Content machen. Was nicht heißt, dass die nicht wahrscheinlich auch die schlimmsten DMs bekommen, ne?
Ja, aber ich verstehe aber, was du meinst.
Ja.
Man gibt schon mehr Plattformen, um zu polarisieren in dem Moment und um angegriffen zu werden. Das ist ja immer aus den unterschiedlichsten Gründen. Was würdest du sagen, führt zu einer Problemlösung so aus Plattformsicht, wie man damit umgehen kann? Was die Leute sensibilisiert?
Also ich glaube, der erste Punkt, die Plattform, auf denen wir uns bewegen, das ist egal, ob das jetzt um KI-Pornografie geht oder die Plattform, auf denen wir mittlerweile die öffentlichen und auch politischen Debatten führen, die müssen anderen Regeln unterliegen, als sie das aktuell tun, weil ihre Bedeutung ja so viel größer geworden ist. Gleichwohl, man kann da gesetzlich ran, gleichwohl ist das Kernproblem natürlich ein gesellschaftliches. Also jemand, der mir eine hasserfüllte DM schreibt, den gab es auch schon vor 20 Jahren, Ja, der hat einen Brief geschickt. Ich kriege auch manchmal noch Briefe ans ZDF, wo auch Sachen drinstehen, ne? Also, die gibt's ja auch. Ich würde sagen, das Medium hat sich verändert und der Zugang hat sich verändert. Es ist viel unaufwendiger, mir eine DM zu schicken, als jetzt einen Brief zu adressieren. Aber das eigentliche Problem ist ja die Misogynie in der Gesellschaft. Mhm. Und das heißt nicht, dass Menschen mich zum Beispiel nicht für meine Inhalte kritisieren können. Ich lasse mich gerne auf jede konstruktive Diskussion ein. Aber ich glaube, dieser Frauenhass, der ist kein Problem der Plattform, der ist ein gesellschaftliches Problem. Das sind für mich zwei Sachen. Ne? Also wir haben einmal das Plattformproblem, die wir gerade in Europa stärker regulieren müssen. Wir sind in Europa nämlich ein super wichtiger Markt für diese Tech-Plattform. Und das geht ja die EU auch schon an gerade. Es ist bloß nicht so einfach. Und das zweite Problem ist, das grundlegendere Problem ist die gesellschaftliche Stimmung, die wir gerade erleben und der Hass gegen Frauen, der Jahrhunderte alt ist. Und der aber gerade, das sehen wir ja in jungen Zielgruppen oder in sehr jungen Altersgruppen auch wieder zunimmt. Und wie begegnen wir dem? Und darauf habe ich leider auch nicht die richtige Antwort. Mhm. Aber es sorgt mich sehr.
Ja, verstehe ich. Hast du dich mal bewusst gegen Neutralität entschieden?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also, ich glaube, dass so Social-Media-Plattformen natürlich die öffentliche Debatte und wie wir über Themen sprechen total verändert haben. Und ich glaube, dass mittlerweile auch Sender verstanden haben, dass die ganz klassische Politberichterstattung im Sinne von einer komplett neutralen, von einem komplett neutralen Standpunkt her, von einer komplett neutralen Erzählweise her, nicht mehr die ist, die unbedingt im Social-Media-Zeitalter gut funktioniert. Deswegen gehen ja auch Medienhäuser andere Wege, haben haben dann so Leute wie mich, ne, die eine Journalistin ist, die aber immer einen Take mit dazu liefert, weil wir einfach sehen, also und dazu muss ich sagen, ich versuche natürlich immer diesen Take journalistisch zu begründen. Dafür gibt's auch eine journalistische Abnahme. Ist das trotzdem eine Abkehr von dem, was ganz ganz klassisch journalistisch ist? Ja. Mhm. Weil eigentlich müsste dann über jedem Video, wo irgendwie Meinung oder Haltung von mir durchscheint, auch Kommentar drüber stehen, ne, oder meine Meinung. Das Problem ist, wir haben dieses Ökosystem von Social-Media-Plattformen, in denen Meinung am besten funktioniert, das weißt du auch. Ne? Also alles, was emotionalisiert, alles, was polarisiert. Wenn ich ein komplett neutrales Video einerseits, andererseits machen würde, dann würde das sicher nicht so gut funktionieren, wie wenn ich einen, meiner Meinung nach, gut begründeten Take mit reingebe und eine gewisse Haltung. Ich problematisiere das aber selber. Es wäre mir lieber, wir müssten das nicht so machen. Also geiler wäre es, wenn wir es geschafft hätten, zum Beispiel öffentlich-rechtliche Social-Media-Plattformen an den Start zu bringen, ne? Da sind wir aber, also ich meine, Facebook wurde 2004 gegründet, das reden wir von den neuen Medien, das ist 22 Jahre her.
Mhm.
So. Und ich glaube, wir müssen zum einen daran arbeiten, wie können wir eigene Plattformen schaffen. Wir müssen aber auch gucken, wie erreichen wir als öffentlich-rechtlicher Sender oder generell als Journalisten, Journalistin, als meinungsbildende Person überhaupt noch junge Menschen. Und die Antwort wird immer Social Media sein in der aktuellen Situation. Und deswegen stehe ich da auch voll hinter, dass wir das so machen. Achso, du hast mich was anderes gefragt, ne? Es gibt schon Themen, wo ich sage, da habe ich keinen Take zu. Da machen wir dann auch, also auch ich habe nicht zu allem eine Haltung und vor allem nicht eine informierte Haltung.
Ja.
Es gibt schon auch Videos, wo wir mehr darauf setzen, dass ich einfach Informationen gebe, von denen ich glaube, dass sie die Menschen noch nicht haben, die uns gucken.
Sehr gut. Wir haben Panna Cotta und wir haben Schokomousse.
Perfekt. Da bin ich ja eine klassische, ne?
Eine klassische.
Sag ich ganz ehrlich, bei süßen Sachen, da brauche ich keine Experimente.
Verstehe ich. Lieblingsdessert?
Schoko. Würde ich alles mit Schoko.
Alles Schoko?
Ja.
Oh, ja.
Ja. Ja. Ich bin wirklich bei allem anderen, was so Essen angeht, toll. Mach es interessant, mach es. Aber wenn dann da so ein Dessert kommt und dann ist es so Basilikum,
ja,
Tonka.
Ich hatte mal auch so ein Eis, was serviert wurde und das war Schwarzbroteis mit so Olivenöl. Checke, bei so Olivenöl gibt's ja auch so ein bisschen, aber welches Eis isst man nochmal dazu? Ich glaube, das ist anderes Eis, was man dazu isst. Das war auf jeden Fall...
Es gibt
das
hat, so Vanilleeis mit Kürbiskernöl
Ja, das ist geil, aber das war so ein bisschen, das hat wirklich so Brotkrumen innen drin gehabt, das war nicht so geil.
Ja, und da bin ich halt raus.
Ich so eine Schoko, so eine geile Schokokugel oder irgendwas.
Ja. Stick with the classics.
Ja. Ja, okay, let's dig into it. Ja. Let's try, ich nehme mir mal hier den Löffel. Boah. Das sieht so fluffig aus. Mhm. Dessert machen kann ich leider, glaube ich, gar nicht.
Nee?
So,
nee. Du machst dann schön Porridge. Einen süßen.
Nee, ich glaube, ich würde mir das dann kaufen.
Mhm.
Schmeckt ganz, ganz phänomenal. Zum Dessert die Fragen. Was wissen Leute über dich nicht, obwohl sie dich jeden Tag auf dem Bildschirm sehen?
Ich glaube, dass ich so Type B bin. Also, dass ich glaube, ich sehe nach vorne sehr organisiert aus und als ob ich alles immer im Griff habe.
Ja, ich finde auch, ich frage mich häufig bei dir so, wie du das alles schaffst, weil du so viel machst.
Gar nicht. Also, es gibt wirklich immer wieder Momente, wo ich an irgendeinem Bahnhof in Mitteldeutschland kurz heulen muss, weil habe ja die Moderationskarten gar nicht mitgenommen für den Job, wo ich gerade den Zug verpasst habe. Mhm. So, also so, das zeige ich natürlich nicht. Mhm. Wahrscheinlich würde mich das auch nahbarer machen, wenn ich das auch zeige.
Oh, aber das finde ich auch manchmal so. Ich hatte auch gestern so ein Gespräch, wo jemand auch so zu mir meinte, es würde dich nahbarer machen, wenn du darüber redest. Mhm. Und dann bin ich so, ja, aber ich habe irgendwie auch keinen Bock. Also ich will ja auch nicht irgendwie so sagen, so, hi Leute, das ist, also so, in so Momenten habe ich auch einfach gar keine Lust. Dann will ich einfach nur so ein kleines Häufchen Elend kurz sagen.
Genau.
Mhm. Und aber das mich alle in Ruhe lassen.
Genau, und mir wächst mein Leben, was ich mir so gebaut habe, auch ziemlich oft über den Kopf, weil das an vielen verschiedenen Orten stattfindet. Mhm. Zum Beispiel die nächsten 4 Wochen sind irgendwie Berlin, Mainz, Hamburg, Ukraine, Kenia, Japan.
Ah, wow.
Ich habe genau danach gefragt. Also wenn mich jetzt mein 15-jähriges Ich sehen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, die coolste Frau, die jemals auf der Erde lief. Also ich habe genau das geschafft, was ich als Kind wollte. Deswegen traue ich mich manchmal gar nicht, auch mich darüber zu beschweren, weil das nach außen auch ganz toll aussieht. Und es ist es auch. Aber es ist auch sehr fordernd. Und komischerweise, die Person, die oft hinten runterfällt, dabei bin dann doch ich. Mhm. Also ich merke dann, manchmal verliere ich mich so ein bisschen in verschiedenen Ansprüchen an mich und Orten, an denen ich sein muss und Dingen, die ich erledigen muss und Mails, die ich schreiben muss. Und was dann hinten runterfällt, ist, dass ich vielleicht auch mal wieder zum Sport gehe. Mhm. Weil, was ich mein ganzes Leben lang schon sehr gut schaffe, ist, meine privaten Kontakte nicht zu vernachlässigen. Ich gehe dann noch auf den Geburtstag, ich gehe dann auch noch auf die Party, aber dann habe ich halt irgendwann so ein Komplettausfall. Mhm. Weil ich habe dann eine Woche durchgearbeitet und dann war ich noch feiern, aber eigentlich wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich mal zu Hause geblieben wäre und dann am nächsten Tag zum Pilates gehe. Mhm. Ich glaube, diese Seite zeige ich nicht so. Mhm. Aber alle Menschen, die sehr nah an mir dran sind, die kriegen das viel mit.
Mhm. Und pushen die dich dann auch so und sagen so, ey, chill mal jetzt?
Ja.
Woche?
Ja, mhm. Ja. Also die raten immer das Gleiche, auch schon seit Jahren. Sagen ja, vielleicht war es jetzt ein bisschen viel, gewesen. Sag, ja, wahrscheinlich war es ein bisschen viel gewesen. Aber am Ende bin ich lieber bereit, das in Kauf zu nehmen, als nicht das aufregende Leben zu haben, was ich habe.
Boah, ich verstehe das so doll. Ich verstehe es komplett, weil auch das, was du vorhin meintest, dass es so auf dem Blatt Papier ist, ist genau das, was man früher irgendwie sein wollte, die Person, die man hätte cool gefunden, so als kleines Kind oder so als Jugendliche auch. Ist es geil, aber was man halt ausblendet auf dem Blatt Papier ist, dass es, egal ob du es jetzt machen würdest oder nicht, wären da ja auch Momente drin, in denen es dir vielleicht zwischendurch nicht so gut geht, weißt du? Aber ich verstehe 100%, ich würde es trotzdem auch genauso in Kauf nehmen. Ja. Weil man auch einfach so viel von der Welt sieht und du hast auch vorhin kurz im Off erzählt, dass du jetzt bald eine Doku drehst. Da an Orte zu reisen und so viel über ein Thema zu erfahren, finde ich, erweitert den Horizont auch immer so doll.
Und das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich, jetzt mit diesen Reisen zum Beispiel, die anstehen. Oder letztes Jahr war ich auch für eine Doku in Kalifornien und so.
Pistazien-Doku.
Die Pistazien-Doku. Sie wurde zu Genüge beworben auf meinem Instagram-Account. Das ist für mich so ein Blessing. Also ich gehe dann mal wirklich nach einem 12-Stunden Arbeitstag ins Bett und dann könnte ich heulen vor Freude, auch vor Erschöpfung, aber auch vor Freude, weil ich sage, ey, wie geil, dass ich das machen darf. Ja. Und dann sagen immer alle, ja, aber das ist ja kein Urlaub. Und natürlich ist es kein Urlaub, aber oft sind es diese Reisen, wo ich an Orte komme und mit Menschen spreche und Dinge sehe, die mich interessieren. Also mich interessiert ganz oft in anderen Ländern das Alltagsleben der Menschen. Wie geht's denen? Warum geht's denen so? Wie ist die Kultur vor Ort und so? Und manchmal erfüllt mich das fast mehr als so ein Strandurlaub.
Oh, das habe ich 100% auch, weil ich habe auch, wenn man so in Berlin ist und dann manchmal zum Beispiel, letzte Woche war ich super viel unterwegs und habe pro Nacht nur so 5-6 Stunden geschlafen, was für mich extrem wenig ist, weil ich auf wenig Schlaf überhaupt nicht funktioniere. Und dann dachte ich so, ich muss unbedingt mich erholen wahrscheinlich für einen Tag und nur schlafen. Aber mir ist aufgefallen, dass für Erholung für mich nicht einen Tag schlafen bedeutet, sondern irgendwas machen, was mir Spaß macht, aber weniger Energie erfordert. Ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja, checke komplett,
Für mich ist es keine Erholung. Ich drehe durch, wenn ich einen Tag lang nur auf dem Sofa chille. Mhm. Ich weiß nicht, warum. Und genau das ist, glaube ich, so das Pendant zu, dass du was zu tun hast. aber trotzdem an geilen Orten bist,
ja,
als wenn du einfach nur chillst.
Ja.
Außerdem lernst du so viele interessante Menschen kennen, ja, die du durch normalen Urlaub niemals hättest kennengelernt.
Ja, total. Das ist eine interessante Frage oder ein interessanter Blick darauf, weil ich mich das auch die letzten Tage und Wochen so gefragt habe, was ist eigentlich die Erholung für mich? Mhm. Weil was es nicht ist, und das mache ich aber auch noch zu viel, ist im Bett liegen und TikTok gucken.
Ja, ja, ja.
Und das mache ich trotzdem noch zu viel, ja, ne? Mhm. Aber ich fange gerade wirklich an, mich zu fragen, was sind Dinge, die für mich Erholung sind. Ist Pilates wirklich Erholung? Habe ich wirklich die beste Zeit meines Lebens, yeah, wenn ich da auf der Matte hänge? Ja, weiß ich nicht. Kann man debattieren.
Yeah.
Was für mich zum Beispiel wirklich Erholung ist, und das verstehen viele Menschen nicht, ist feiern gehen im Sinne von tanzen. Mhm. Weil ich bin so ein durchdachter Mensch und ich denke zu viel nach und so. Und das ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich vom Kopf in den Körper komme. Weißt du? Das ist ja auch, also so somatic, keine Ahnung, mhm, man, die Emotionen sind irgendwie im Körper. Ja, so.
Das haben andere Leute bei Mind-Muscle-Connection beim Pilates.
Genau,
muss
ja, ich nicht.
Also, was es ist.
Ja, man muss, also ich gehe trotzdem zum Pilates, ja, aber
Tanzen ist aber auch phänomenal dafür.
Ja, genau.
Auch für mich ist es auch Tanzen in einem Club mit Freundinnen, mit denen ich so Songs screamen, ja, kann.
Herrlich.
Das, ja, ist irgendwo Entspannung.
Ja. Total. Und so Zeit mit den Liebsten und
ja,
auch ehrlich gesagt, wenn ich so am Ende des Jahres auf mein Jahr zurückblicke, was man ja dann macht,
ja,
es sind trotzdem, obwohl wir jetzt sehr viel über Arbeit gesprochen haben, es sind nie die Arbeitsmomente, an die ich zurückdenke. Es sind meistens, ah, ja, mhm, die normalsten Momente mit meinem Freund oder, mhm, mit meinen Freundinnen, indem wir in unserem Wohnzimmer auf dem Teppich sitzen und so Thai-Essen bestellt, mhm, haben. Mhm. Das sind oft die Momente, die für mich so die glücklichsten Momente waren.
Ja, das sagen ja auch immer super viele so alte, ich bin manchmal im Rabbit Hole, so alte Menschen, die so nochmal so gefragt werden, was sie so jungen Menschen raten würden. Und es geht immer um Freundschaften,
ja, ja,
und Familie.
Ja.
Und es stimmt am, ja, Ende des Tages. Ich wusste nicht, dass du einen Spagat kannst.
Ja, du, jetzt hole ich mal meinen Fun Fact raus.
Mhm.
Hab ich das noch nie erzählt? Ich war 2008 ja mal Tanzweltmeisterin.
Was?
Ja, doppelt.
Oh, oh mein Gott, mhm, wirklich?
Ja, ich war früher Leistungstänzerin.
Krass,
hab
welche
auch
Richtung?
Zum Beruf gemacht. Modern und Jazz. Aber ich habe auch Ballett getanzt. Also ich habe so eine klassische Ballettausbildung. Ich habe mit 4 angefangen und dann erst mit 18 aufgehört und war in der deutschen Nationalmannschaft und so.
Oh mein Gott, was? Und, ja, dann was?
Und dann hat es mir gereicht. Dann hat es mir gereicht. Dann bin ich nach Berlin gezogen, habe gesagt, und jetzt hört's mal auf hier. 5-mal die Woche habe ich trainiert mitunter.
Aha.
Und da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf.
Und dann warst du ja auch schon Weltmeisterin.
Genau, dann sag ich, was soll kommen? Sollen?
Was soll kommen?
Was soll kommen? Also man hätte natürlich daraus eine Karriere machen können, aber ich war raus. Ich musste raus und dann bin ich nach Berlin gezogen, genau.
Ja. Ich habe das nämlich, ich lag in meinem Bett, mhm, habe so Instagram-Stories so geguckt. Mhm. Guck so, und man guckt die ja einfach so durch, mhm, und irgendwann stumpfst du ein bisschen ab und, mhm, guckst einfach so. Dann irgendwann eine Story. Ich sehe so, dass Gesina und Annika ihre Tour da gemacht, mhm, haben, diese Lesetour. Mhm. Und dann warst du irgendwie auch auf der Bühne. Und dann, mhm, irgendwann sehe ich nur, wie du so runterrutscht. Weil ich so, warte mal, was? Ich würde ja nicht aufhören, darüber zu reden, wenn ich einen Spagat könnte.
Es hat mir ein bisschen Sorge bereitet doch, weil ich gesagt habe, ja, ich kann's. Muss mich
haben
kurz
die dich
aufwärmen,
gefragt, ob du einen Spagat machen kannst?
Ja, okay, wenn es sein muss. Ja, mache ich. Und dann aber eigentlich so voll geschmeichelt, dass ich mal wieder einen Spagat machen kann. Das Problem war eher das Hochkommen in meinem Alter.
Ah,
also ich habe gesagt, okay, wir machen es, aber ihr müsst mich dann hochziehen, weil sonst wird es für alle ganz unschön.
Ah ja. Geht man nicht so quasi da raus, dass man sich einmal so auf den Boden
legt? Die haben
legt?
Mich halt so hochgezogen, ah, weil, ja, ich hatte auch noch so mega hohe Schuhe an und so. Oh, und ich sag, wenn ihr mir das garantieren könnt, dann mache ich es.
Mm, okay. Was gibt dir jetzt aktuell gerade am meisten Sicherheit?
Was gibt mir am meisten Sicherheit? Ich weiß nicht, ob das eine egomanische Antwort ist.
Das darf auch mal sein.
Also neben meinen Freunden und meiner Familie, mit denen ich einfach sehr langjährige Beziehungen führe, auf die ich mich verlassen kann, bin das, und das habe ich jetzt zum Beispiel wieder auch durch die Erfahrung in Doha gemerkt, bin das vor allem ich selbst.
Mhm.
Also ich habe gemerkt, ich bin jetzt fast 30, mhm, ich bin an einem Punkt, in dem ich wirklich sehr bei mir bin und ich habe ein tiefes Urvertrauen in mich mittlerweile, dass ich ziemlich viele Sachen durchstehen kann und wahrscheinlich auch noch werde, aber ich es einfach, glaube ich, geschafft habe, in meinen 20ern eine relativ gute Beziehung und ein Vertrauen zu mir aufzubauen, dass ich denke, am Ende ist das ja die wichtigste Beziehung, die man hat in seinem Leben, weil mit sich ist man am meisten alleine und auch am längsten. Und ich habe so ein tiefes Vertrauen in mir, dass schon alles gut gehen wird.
Wie glaubst du, man kann das aufbauen? Für Leute, die das jetzt, mhm, zum Beispiel nicht haben?
Also mir hat es schon geholfen. Ich will jetzt nicht wieder aufs Arbeitsthema kommen. Aber was ich schon extrem versucht habe, gerade in meinen 20ern zu provozieren, waren neue Situationen. Also ich habe mich immer wieder bewusst in Situationen gebracht, die mir eigentlich Angst gemacht haben. Und die zu mastern, nicht immer beim ersten Mal und auch nicht immer und so, aber trotzdem immer weiterzumachen und das nicht aufzuhören, Das hat mir, glaube ich, Selbstvertrauen gegeben und das würde ich euch eben raten. Und das kann aber in jedem Leben ganz unterschiedlich aussehen, was das für Situationen sind. Weiß ich nicht, kann sein, alleine in ein Restaurant essen zu gehen, ne? Oder mal die bunte Hose anzuziehen, wenn man sich eigentlich nur schwarz-weiß anzieht. Solche Sachen. Das können schon ganz, ganz kleine Sachen sein. Mhm. Ich glaube aber, das hilft.
Ja, das sind immer die Situationen, in denen man am meisten wächst.
Ja.
Und ich glaube auch an, also so Urvertrauen oder Vertrauen in sich selbst kann man ja nur aufbauen, wenn man sich selbst kennt.
Ja.
Und du musst dich ja neu kennenlernen durch neue Situationen, ja, am Ende, genau, des Tages.
Genau.
Ja.
Und dazu gehört auch, dass ich mittlerweile zum Beispiel weiß, was ich nicht kann.
Checken.
Ja. Also ich habe auch, glaube ich, eine lange Zeit versucht, in allem irgendwie gut zu sein und so. Ja. Und jetzt bin ich fast 30 und ich lege meine Belege immer noch nicht rechtzeitig in diesem Steuersystem ab.
Belege kannst du nicht? Was kannst du noch nicht?
Ja, also dieses ganze Buchhaltungsding, oh, Finanzamt wird mich jetzt, naja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin einfach, ja, ich bin, glaube ich, inhaltlich quasi gut, aber ich bin manchmal nicht so wahnsinnig organisiert und strukturiert. Und ich habe aber aufgehört, also ich bin das in dem Rahmen, in dem das auch mein Team und so.
Das soll so.
Genau, ja. Aber das ist so wie früher in der Schule, wo ich dann immer gedacht habe, naja, ich muss wahrscheinlich muss keine Mathematikerin werden. Ist auch okay. Da war ich halt Deutsch, Englisch, Spanisch.
Ja,
ja.
Perfekt.
Wo bist du denn nicht gut drin?
Oh, ähnlich. Also ich bin sehr unstrukturiert.
Mhm.
Ich mache aber gerne, gleichzeitig bin ich sehr begeisterungsfähig und auch sehr interessiert, was dazu führt, dass ich sehr viele Ideen immer habe und mit zum Beispiel dem Podcast-Team, mit dem ich zusammenarbeite, immer sag, oh mein Gott, das wäre doch eine gute Idee, das wäre doch eine gute Idee. Aber dann kann es auch sein, dass die Umsetzung, dass ich es bis zum Planschmieden der Umsetzung schon wieder teilweise vergessen habe.
Ja.
Was dazu geführt hätte, hätte ich nicht tolle Leute, die mit mir arbeiten, dass dieser Podcast nie zustande gekommen wäre.
Aber das ist ja genau das Ding, du musst ja nicht alles selber machen.
Ja.
Ne? Also man kann sich ja Leute dazu holen und
das stimmt schon. Nee, aber auch genau sowas. Und das ist manchmal so richtig dumm, wo ich mich über mich selber ärgere, ist dieses, ich weiß, ich habe Stress. Das ist voll okay. Ich mag Stress, damit umzugehen. Aber ich hätte weniger Stress, würde ich mich nicht zum 500. Mal genau gleich verhalten und, keine Ahnung, 5 Folgen White Collar auf Disney Plus noch weitergucken, weißt du? So, dann hätte ich jetzt auch wahrscheinlich 7 Stunden Schlaf und nicht 5.
Aber das meine ich auch ein bisschen mit, also ich möchte jedem, der sich selbst optimieren will und an sich arbeiten will, do it. Aber ich bin an einem Punkt mit 30, dass ich sage, ich weiß auch manchmal, wie ich bin.
Ja.
Aber ich kann mich auch in diesen Punkten ein bisschen sein lassen.
Ja. Ich mach's auch.
Genau.
Ich werde sonst bockig.
Ich werde sehenden Unglücks den Zug verpassen.
Ja.
Nochmal in meinem Leben. Und ich werde auch die Moderationskarte vergessen.
Es wird passieren.
Aber ich werde die Veranstaltung trotzdem gut moderieren. Das weiß ich. So.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach ein guter Ausgangspunkt.
Ja. Das ist auch ein guter Ausgangspunkt und ein gutes Abschlusswort. Vika, was ist eigentlich dein Spitzname richtig?
Ja, der private ist Vicky.
Okay, dann hier der offizielle Vika.
Nein, du kennst mich ja privat. Okay.
Vicky, es war so schön, dass du hier warst. Ganz viele tolle Sachen erfahren, ganz tolle Gespräche. Ich danke dir vielmals. Ich hoffe, es hat geschmeckt.
Ich fand es ganz toll, inhaltlich als auch geschmacklich. Vielen Dank für die Einladung.
Fantastico. Gut, dann haben wir es. Und wir sehen uns nächste Woche ganz wie gewohnt, Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt, mit einer neuen Folge. Balakat. Ciao.